So, dann geht's weiter. Also im Vergleich zu der einfachen fünfstufigen Pipeline bei Risk-Systemen sehen Sie hier nochmal ein Bild für eine sechsstufige Pipeline in einem CISC-System. Ich gehe jetzt nicht nochmal durch die ganzen Punkte durch, weil ein Großteil davon natürlich gleich ist. Ich sage Ihnen nur, wo es sich unterscheidet. Zum einen gibt es hier einen separaten Punkt Operanden berechnen. Ja, das ist also in dieser Beispielaufteilung aus der Dekodierung der Anweisung nochmal rausgetrennt worden. Also es sind einfach zwei aus einem Schritt gemacht worden. Das ist nur eine Frage, wie feingliedrig will man das machen. Ja, will man eine grobe oder eine feine Aufteilung haben? Das könnte man also auch wieder zu einem Schritt zusammenfassen. Was man nicht wegreden kann, ist hier dieser Punkt Fetch Operands. Den gibt es in der RISC-Architektur nicht, weil das bedeutet eben, ich hole mir Argumente aus dem Speicher. Und das passiert in der RISC-Architektur eben nicht. Das ist also wirklich neu und macht die Pipeline echt ein Stück länger. Ja, und dann hier unten ist auch nochmal eine Abweichung bei Write Operands. Das beinhaltet sowohl den schreibenden Speicherzugriff, wo also Ergebnisse wieder in den Speicher zurückgeschrieben werden, als auch das Schreiben von aktualisierten Registern. Ja, das ist da in einem zusammengefasst, wo wir in einem anderen Bild praktisch auch wieder zwei verschiedene Schritte dafür hatten. Also es ist eben so, dass man beim Aufteilen dieser ganz vielen kleinen Teiloperationen, die da stattfinden, in mehrere ja, für sich irgendwie zusammenhängende Teile, dass man da einfach eine gewisse Wahlfreiheit hat und das entweder gröber oder feiner machen kann. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo es eben ein bisschen anders gewählt wurde als bei dieser RISC-Plattform, auch unabhängig davon, dass natürlich die Architektur bestimmte Dinge vorschreibt. Ja, dass ich also in der einen Situation vor der eigentlichen Ausführung schon einen Speicherzugriff haben muss und in der anderen nicht. Was hier auch noch zu sehen ist, was in dem anderen Bild nicht aufgetaucht ist, ist hier unten dieses Empty Pipe. Für den Fall, dass wir also einen Sprung haben, ist natürlich klar, dass wenn ich irgendwelche Dinge schon in der Pipe drinstehen habe, weil ich schon weitere Werte, also weitere Befehle zu bearbeiten begonnen habe, dann wird das natürlich alles ungültig dadurch, dass ich einen Sprung habe. Ja? Dieses Problem haben wir also nicht nur bei bedingten Sprüngen, wo ich schon ein paar Mal in früheren Vorlesungen darüber gesprochen habe, dass Sie bei einem bedingten Sprung halt noch gar nicht wissen, wo geht's denn hin, sondern Sie haben das zumindest in der Anfangsphase auch schon bei einem absoluten Sprung, weil Sie ja erst diesen absoluten Sprungbefehl erkennen und dekodieren müssen. Und in der Zwischenzeit haben Sie schon angefangen, irgendwelche anderen Folgebefehle in die Pipeline reinzuschreiben. Ja? Also mindestens einen. Und den können Sie auf jeden Fall dann wieder löschen aus der Pipeline. Das heißt, jeder Sprung führt dazu, dass Sie praktisch eine Zeiteinheit beim Durchlaufen dieser Pipeline verlieren.
Ja? Aber wenn ich dann einen unbedingten Sprung habe, wenn er den ja erkennt, schmeißt er diesen unbedingten Sprung dann selber auch aus der Pipeline raus, weil die ALU den ja eigentlich nicht mehr berechnen braucht? Weil zum Beispiel der
Klasse? Ja, Sie haben ja, das passiert ja in verschiedenen Phasen. Also, Sie laufen natürlich weiter durch Ihre Pipeline durch mit diesem Sprungkommando, weil Sie müssen auch da ja den Sprung erkennen. Ja, das passiert ja bei Decode Instruction im Prinzip. Da sehen Sie eigentlich schon, es handelt sich um einen Sprung. Ja, nach dem Decode Instruction. Das heißt, da wo Sie anfangen mit Calculate Operands, an der Stelle könnten Sie schon sagen, die Pipeline, also alles was nach mir kommt, ist ungültig.
Aber
ja, aber Sie wollen ja, dass der ausgeführt wird. Also der Sprung muss ja ausgeführt werden.
Wenn Sie die Executor selber haben, ich meine, der Sprung, der muss ja nicht direkt ausgeführt werden, der ist ja einfach nur, ich mache jetzt an einer anderen Stelle weiter. Und die Execute-Module, das arbeitet ja nicht selber mit den Adressen, wo steht es jetzt im Speicher. Oder wo steht es im Programm. Mit dem Programmziel arbeitet ja der Execute selber nicht.
Ja, der Execute, der kann auch eine Adressberechnung vornehmen. Also ja, aber wenn der Sprung ein relativer Sprung ist, dann müssen Sie ja immer noch ausrechnen, aktueller PC plus relative Adresse. Das muss irgendwo passieren. Sie könnten das natürlich zu einem früheren Zeitpunkt machen, in dem Moment, wo Sie erkannt haben, es ist ein Sprungbefehl. Aber warum wollen Sie speziell für Sprünge aus der normalen Abarbeitung rausgehen? Das würde nichts bringen. Während Sie anfangen, diese Sprunggeschichte zu bearbeiten, läuft ja der Rest der Pipeline, also das, was vorher begonnen hat, das läuft ja noch. Ja, wenn Sie da jetzt mittendrin irgendwie aussteigen, das wäre nicht vernünftig. Also es hat schon Sinn, auch Sprungbefehle innerhalb der Pipeline weiter zu bearbeiten. Ja, sonst können Sie natürlich für beliebige, einfache Befehle könnten Sie Umgehungen bauen, dass die nicht durch die Pipeline laufen. Aber das bleibt normal in der Pipeline und wird normal abgearbeitet. Gut. Es ergibt sich jetzt die Frage, wie eigentlich wir von Takt reden können im Zusammenhang mit Pipelines. Ja, was bedeutet dann Takt? Ist also eine einzelne Phase innerhalb der Pipeline, ist das ein Takt? Ja, oder eine Takteinheit? Oder würde man sagen, eine komplette Instruktion betrachtet man als Takt? Also irgendwie muss man da überlegen, was passiert. Es ist natürlich klar, dass der Wechsel, während jetzt so ein einzelner Befehl durch die verschiedenen Pipeline-Stufen geht, dass das im Rahmen von einem Takt, von einer Taktung erfolgen muss, weil diese Übergänge alle gleichzeitig stattfinden müssen. Ja, wenn also das erste Kommando aus der Fetch-Phase in die, welches Modell nehmen wir, in die Decode-Phase wechselt, ja, dann muss gleichzeitig der zweite Befehl neu in die Fetch-Phase reinkommen. Ja, das darf nicht irgendwie überlappen, ansonsten wäre es nicht klar, wann eigentlich was passieren soll. Also da müssen wir auf jeden Fall eine Taktung haben. Und es ist auch so, dass jede dieser einzelnen Stufen in der Pipeline, dass die ja für sich eine abgeschlossene Einheit ist und mit, ich sag mal, eigenen internen Registern irgendwie rechnet. Und die müssen natürlich auch richtig rübergeschoben werden. Also wenn ich beim Dekodieren irgendwelche Informationen gewonnen habe, dann muss ich die für den Übergang in die nächste Phase, in die Ausführphase, muss ich die auch weitergeben. Ich kann nicht einfach die Informationen da stehen lassen, wo sie sind, weil im nächsten Durchlauf schreibe ich ja was Neues rein, ja, in die Dekodierinformation. Das ändert sich ja ständig. Also das heißt, mit jedem Taktwechsel habe ich praktisch ein Weiterreichen der vorhandenen oder neu gewonnenen Informationen an die nächste Stufe. Und gleichzeitig kommen von der vorherigen Stufe auch wieder Informationen. Ja, dafür brauche ich sowas wie interne Pipeline-Register, die genau diese Aufgabe erfüllen können, ohne dass irgendwelche Daten verloren gehen. Und gut, es ist sicher auch vernünftig anzunehmen, dass egal wie ich meine Aufteilung mache in die verschiedenen Phasen, also in die verschiedenen Pipeline-Stufen, dass man nicht die gleiche Laufzeit erwarten kann für die verschiedenen Sachen. Ja, also dass zum Beispiel sowas wie das Holen des nächsten Befehls, das wird wahrscheinlich ähnlich kompliziert sein wie ein anderer Speicherzugriff, wo ich irgendwas lese, weil in beiden Fällen hole ich halt Sachen aus dem Speicher. Aber zum Beispiel das Dekodieren eines Befehls, das könnte schneller gehen, weil da vergleiche ich irgendwie bitweise einfach die Informationen, die ich da habe, und das sollte relativ fix gehen. Ja? Wir haben jetzt hier für die MX-Architektur mal die Annahme gemacht, dass also Fetch, Execute und Memory Access, dass die gleichwertig sind von der Dauer her, wie viel Zeit benötigt wird, und dass für jede solche Phasen zwei Zeiteinheiten benötigt werden. Ja, das soll dieses 2T andeuten. Und dass im Vergleich dazu das Dekodieren und das Zurückschreiben in die Register, dass das doppelt so schnell geht, also jeweils nur eine Zeiteinheit braucht. Und damit ist klar, wenn wir irgendeine Form von sinnvoller Taktung machen wollen, müssen wir uns an dem orientieren, was am längsten dauert. Ja, also in dem Fall wäre das eben zwei Zeiteinheiten, und damit kann man sagen, ein Takt entspricht praktisch zwei Zeiteinheiten. Und der Takt soll das sein, was angibt, ja, wie lange eben wir in einer Phase der Pipeline uns aufhalten. Und durch diese Taktung werden wir sehen, kann es teilweise dazu kommen, dass Sachen in der Pipeline länger brauchen als nicht. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Hier sind einfach jetzt drei Kommandos, einmal oben ohne Pipeline-Struktur dargestellt. Und da können Sie sehen, das erste Kommando, das hat also alle fünf Phasen. Ja, fetch, decode, execute, memory und write back. Und Sie sehen, die brauchen jetzt, wenn ich nicht in der Pipeline-Architektur bin, brauchen natürlich nur so lange, wie sie halt brauchen. Also zwei oder eine Zeiteinheit jeweils. Das heißt, so ein Kommando, was das maximal ausreizt, das braucht dann eben 2, 3, 5, 7, 8 Zeiteinheiten insgesamt. Ja? Und dann kommt das nächste Kommando, das auch wieder bis zu 8 Zeiteinheiten brauchen könnte. In diesem Fall ist es eins, was keine Speicherzugriffsphase hat, ja, weil es so ein normaler 3-Register-Befehl ist, wo ich also 2 Register auslese, addiere und es in ein drittes Register schreibe. Da ist dieser Speicherzugriff nicht dabei. Und wenn ich nicht in der Pipeline bin, dann kann ich diese Memory-Phase einfach komplett weglassen. Die ist ja überflüssig. Brauche ich mir nicht drin aufzuhalten. Also habe ich dann nur Laufzeit 6 Zeiteinheiten. Und dann haben wir unten noch einen Jump. Da ist auch kein Speicherzugriff drin. Und auch kein Write-Back in dem Fall. Und es ist ein Write-Back, der ist nur nicht zu sehen. Es wird natürlich das PC-Register wird da aktualisiert. Ja. Also das wäre, ja, hier ist jetzt wirklich keiner drin. Ich meine, da müsste eigentlich einer rein, aber gut, egal. In dem Fall wäre es eben etwas, was dann in 5 Zeiteinheiten laufen kann. Und der Punkt ist, wenn ich das jetzt mit Pipelining mache, dann erzwinge ich eben diese Taktung. Ja, denn es ist ja so, wenn ich hier anfange, im unteren Bild jetzt mit dem Pipelining, und das schauen wir uns am besten hier in der zweiten Zeile an. Ja, ein erster Befehl oben, der läuft schon, der diese FDXMW-Phasen durchläuft. Und wenn ich jetzt hier unten im zweiten Befehl, ich habe den Fetch gemacht, dann habe ich den Decode gemacht, der ist nach einer Zeiteinheit fertig. Aber unmittelbar nach dieser einen Zeiteinheit kann ich nicht in die Execute-Phase wechseln, weil das Kommando, was vorher läuft, was eins vorher läuft, das ist noch in seiner Execute-Phase drin. Ja, und dieser Block innerhalb der CPU, der eben fürs Execute zuständig ist, der ist halt nur einmal da. Der ist nicht noch irgendwie weiter parallelisiert oder sowas. Und deswegen ist es einfach gesperrt. Ja, ich kann da einfach nicht reingehen, solange die vorherige Instruktion noch ausgeführt wird. Das ist ein halber Takt, der frei ist. Ein halber Takt, weil die, ja, davor lief ja auch schon ein anderer Befehl. Das fängt da weiter oben an. Ja, also wir müssen es einfach in einem Raster takten und können immer nur zu Beginn eines Taktes eine neue Phase betreten. Weil die Sachen, die eben kürzer sind, wie hier die Decode-Phase und auch die Write-Back-Phase, das nutzt uns an der Stelle nichts. Ja. Das heißt also, dadurch bläht sich jetzt die Laufzeit von so einem Kommando schon mal auf 7 Takte auf. Ja, wenn wir das verfolgen, wie es zeitlich hier ausgeführt wird. Aber diesen leichten Verlust machen wir mehr als wett, dadurch, dass eben die gesamte Anweisung einfach schneller durch die Pipeline läuft. Ja, und das können Sie hier sehen, die ersten 3 Befehle, die sind praktisch hier schon zum Zeitpunkt 11, sind die vollständig bearbeitet, während wir ohne Pipeline dafür bis zum Zeitpunkt 19 laufen müssen. Gut, wir werden häufig uns das Verhalten, also die konkrete Programmbearbeitung innerhalb einer Pipeline angucken. Und es gibt 2 Diagrammarten, Pipeline-Diagramme, die auch Reservation Tables heißen, also welcher Teil der Pipeline ist gerade reserviert für welchen für welchen Befehl. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, das darzustellen. Man kann das einmal aus Sicht der Stufen betrachten. Also wir haben hier auf der X-Achse haben wir praktisch die Takte abgetragen und auf der Y-Achse haben wir die fünf Stufen, die es in der Pipeline gibt. Und dann kann man immer fragen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, welcher Befehl befindet sich in der Fetch-Stufe, ja, und welcher Befehl befindet sich in der Decode-Stufe. Und dann entstehen hier so diagonale Strukturen. Hier für den Befehl 1 in schwarz geht es so runter, dann für Befehl 2 grün, 1 versetzt. Entsprechend sind alles so Diagonalen. Ja, für den Fall, dass es nirgendwo zu irgendwelchen Verzögerungen und Veränderungen kommt. Ja. Etwas nützlicher ist die zweite Variante, die unten gezeigt ist. Da wird das Ganze aus Sicht der Befehle gemacht und wir verfolgen praktisch in jeder Zeile den Fluss eines Kommandos durch die verschiedenen Stufen und sehen dann eben hier für den ersten Befehl haben wir halt die Phasen F, D, X, M, W und so weiter und können genau sagen, zu welchem Taktzeitpunkt das Ganze passiert. Und das ist auch die Art Diagramm, die wir also dann weiter verwenden werden, wenn wir uns halt verschiedene solche Ausführungen für konkrete Befehle anschauen. Wenn Sie jetzt an dieses Bild zurückdenken, dann ist natürlich klar, vom Prinzip braucht jeder Befehl ungefähr einen Takt. Ja, das ganze System muss einmal ins Rollen kommen, dass die Pipeline praktisch voll ist und dann spuckt sie ja zu jedem Zeitpunkt hinten, also am Ende der Pipeline spuckt sie ja ein Kommando wieder aus, was komplett fertig ist. Ein Befehl, der komplett abgearbeitet wurde. Ja, das heißt, was wir im Idealfall erreichen können und bisher bei diesen einfachen Darstellungen gesehen haben, ist eben genau eine Instruktion pro Takt. Tatsächlich gibt es aber verschiedene Probleme, die das System davon abhalten. Ja, über diese Branches, also die bedingten Sprünge, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, dass damit also einiges kaputt gemacht werden kann. Und es gibt noch andere Gründe, aus denen das Ganze auch schief geht. Und das nennt man dann Hemmnisse oder Englisch Hazards. Also das sind eigentlich sowas wie Unfälle oder sowas. Ja, und wir unterscheiden da zwischen drei wesentlichen Kategorien. Es gibt strukturelle Hemmnisse, dann gibt es Datenabhängigkeiten oder Datenhazards und dann gibt es ablaufbedingte Hemmnisse. Ja, und die drei Kategorien, die gucken wir uns dann an. Ja, also bei den strukturellen Hemmnissen geht es um Sachen, die einfach im Prinzip des Funktionierens, wie die Pipeline funktioniert und wie die einzelnen Befehle funktioniert, liegen. Ja? Und eines der Probleme, was entsteht, ist eben der Speicherzugriff. Wenn Sie sich überlegen, Speicherzugriffe können ja an verschiedenen Stellen auftreten. Und wenn wir jetzt mehrere Kommandos hier durchlaufen lassen, die eben was mit dem Speicher machen, wo passiert das? Wir haben natürlich in der Fetch-Phase einen Speicherzugriff, weil da wird ja der Befehl geholt, der kommt aus dem Speicher. Und dann haben wir in der vierten Phase nochmal einen Speicherzugriff, weil da wieder Dinge aus dem Speicher gelesen oder geschrieben werden, in dem Fall Daten. Ja? Also dieses Befehl holen und Daten holen oder schreiben, das sind zwei Speicherzugriffe, die jeder Befehl machen kann. Und wenn wir jetzt die Pipeline durchlaufen lassen, passiert natürlich Folgendes. Irgendwann kommen wir hier bei Befehl 4 an, der an dieser Stelle in seiner Fetch-Phase eintreten würde. Gleichzeitig ist aber der erste Befehl in der Memory-Phase. Das heißt, der kann an der Stelle Daten aus dem Speicher lesen. Und wenn wir jetzt die von Neumann-Architektur haben, Sie erinnern sich an die Unterscheidung zwischen von Neumann und Harvard-Architektur. Ja, bei von Neumann war es ja so, dass wir eben einen gemeinsamen, gleichzeitigen Zugriff auf Daten- und Programmspeicher haben, dass da nicht unterschieden wird. Ja, und das heißt, wenn ich an der Stelle gleichzeitig eine Instruktion, nee, also in dem Fall eine Speicheradresse, also einen Daten aus dem Speicher holen will und für den vierten Befehl zum selben Zeitpunkt auch den nächsten Befehl lesen will, dann funktioniert es nicht gleichzeitig. Ja, ich kann über die nur einfach ausgelegte Anbindung an den Speicher, kann ich nicht zwei Speicherwerte gleichzeitig auslesen. Und das bedeutet dann in dem Fall, dass ich warten muss. Ja, der vierte Befehl wird warten müssen. damit von oben her die Pipeline vernünftig weiterlaufen kann. Wenn ich das andersrum priorisieren würde und sagen würde, ich lasse den hier zugreifen, dann würde ich praktisch alle älteren Instruktionen aufhalten, das wäre auch nicht vernünftig. Ja. Im nächsten Schritt, im Takt 5, komme ich schon wieder nicht zum Zug, weil jetzt der zweite Befehl gerade seine Speicherzugriffsphase hat. Und so geht es weiter, bis die praktisch alle durch sind. Und erst zum Takt 7 kann jetzt der vierte Befehl in seine Fetch-Phase eintreten und der Befehl geholt werden. Ja, das heißt, 3 Takte lang kann die Pipeline nicht weiter gefüllt werden. Die Sachen, die in der Pipeline schon drin sind, die werden ordentlich abgearbeitet, aber ich verliere einfach diese 3 Takteinheiten, in denen ich die Pipeline nicht weiter befüllen kann. Ja, es gibt natürlich Wege, das werden wir sehen, wie wir da rauskommen, aber zunächst mal ist das ein Problem. Eine andere Geschichte ist, das zweite, dass wir unterschiedlich komplexe Befehle haben. Wir waren davon ausgegangen, als wir gesagt haben, na gut, die einzelnen Phasen in der Pipeline, die brauchen unterschiedlich lange, sind wir davon ausgegangen, dass aber, wenn man dann die Länge festgelegt hat, dass die dann jeweils konstant ist. Also, dass ich sagen kann, eine Execute-Phase hat eine bestimmte Länge. Das gilt aber nur für irgendwelche Standardkommandos. Wenn ich sowas wie umständliche Floating-Point-Berechnungen mache, dann können die natürlich deutlich länger als eine einfache Integer-Berechnung brauchen. Ja, je nachdem, wie das Ganze in der Hardware eben umgesetzt ist. Und das bedeutet, dass ich es nicht schaffe, so eine Execute-Phase in einem einzigen Takt abzuschließen. Also brauche ich weitere Taktzyklen, um insgesamt die Ausführung, die Berechnung zu erledigen. Und das sieht man hier an einem Beispiel. Hier wird also eine Multiplikation gemacht im zweiten Kommando. Und Sie sehen in dem Fall, dass dafür 4 Takte nötig sind. Und jetzt ist wieder dasselbe Spiel. Solange also ein Befehl noch die Execute-Einheit praktisch innerhalb der Pipeline belegt, kann nichts anderes da rein. Ja, also müssen die nachfolgenden Kommandos, die auch gerne in die Execute-Phase wechseln wollen, die müssen warten. Müssen warten, bis dieser Multiplikationsbefehl hier abgeschlossen ist. Und das kann man dann auch sehen, hier der Additionsbefehl, der wird halt anfangs ganz normal in die Pipeline reingesteckt mit der Fetch- und Decode-Phase. Und dann merkt das System halt oder die CPU halt, okay, es geht nicht weiter an der Stelle. Und erst wenn das oben abgeschlossen ist, dann kann es praktisch weitergehen und die Addition kann dann auch rechnen, braucht in dem Fall auch 4 Takte, ja, weil es auch eine Float-Addition ist. Und erst danach kann dann hier der unterste Befehl auch in seine X-Phase. Also der wird direkt an 2 Stellen aufgehalten, weil er 2 lange Befehle vor sich hat. Aber das ist dann halt so. Ja. Also das ist etwas, da kann man auch nichts dran tun. Denn es gibt halt komplexe Befehle, ja.
Warum müssen
Sie über das Set dann die 3 Phasen? Weil der Wechsel in eine andere Phase immer synchron ist. Also weil der über ihm nicht wechseln kann. Ja, der hier oben, der kann nicht aus der Decode in die Execute-Phase wechseln. Und deswegen lassen wir auch den darunter nicht aus der Fetch in die Decode-Phase wechseln. Rein von der Logik her könnten Sie hier direkt in die Decode-Phase wechseln. Aber von der Zustandsdiagrammbeschreibung würde das dann heißen, dass zum Zeitpunkt 5 2 Befehle in der Decode-Phase sind. Der eine, der schon fertig ist mit dem Dekodieren, aber sich logisch noch in der Phase befindet, und der zweite, der gerade reingewechselt ist. Ja, von der Ausführungsgeschwindigkeit her ändert es nichts, aber von der Logik her ist es besser, es so darzustellen, weil Sie dann sagen können, ich habe immer diese getakteten Übergänge, wo alle gleichzeitig eine Phase weiter wechseln. Ja, und schauen wir uns Beispiele für verschiedene Längen von solchen Execute-Phasen an. Das bezieht sich jetzt auf MMIX. Eine Integer-Multiplikation benötigt da 10 Takte und eine Integer-Division sogar 60 Takte. Also das ist offensichtlich irgendwie als merkwürdige Schleife innerhalb von MX dann programmiert, dass es so lange benötigt. Und Gleitkomma-Befehle im Vergleich brauchen 4 Takte. Finde ich jetzt ein bisschen überraschend, weil Gleitkomma-Berechnungen eigentlich schwieriger sind als Integer-Berechnungen. Aber so sagt es das MX-Buch. Und jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, gut, wir hatten ja darüber gesprochen, um diese Taktung ordentlich zu haben, müssen wir den Takt beziehen auf die Phase, die am längsten dauert. Ja, da hatten wir gesagt, es gibt Sachen, die brauchen 2 Zeiteinheiten oder eine Zeiteinheit, also nehmen wir 2. Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, gut, dann heben wir das einfach an und sagen, ein Takt ist so lang, wie eine Integer-Division braucht, also 60 alte Takte. Ja. Wäre das vernünftig? Warum nicht? Ja. Ja, also Sie würden alles dadurch deutlich länger machen. Nur, es wäre nur dann vernünftig, wenn fast alles 60 Takte brauchen würde, dann könnten Sie es anheben auf insgesamt 60 Takte. Aber wenn es Ausnahmebefehle sind und nur wenige von denen diese Zeitmenge brauchen, dann ist es sinnvoll, sich an dem, was Standard ist, zu orientieren, also was die meisten Befehle für eine Länge haben und nicht an dem, was die allerlängsten Befehle brauchen. Ja. An der Stelle möchte ich gerne so einen Zwischenevaluierungsbogen austeilen und Sie bitten, den auszufüllen. Wie machen wir das am besten? Ich gebe das immer an den Reihenenden rein. Inhaltlich kommt also jetzt nichts mehr. Ich mache mal 2 Evaluationen im Semester. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit ich auch noch eine Möglichkeit habe, auf das zu reagieren, was Sie mir sagen. Geben Sie das bitte durch. Das Ding ist zweiseitig. Das hat auf einer Seite diesen Standard-Fragebogen, den Sie wahrscheinlich schon öfter gesehen haben. Und auf der Rückseite noch ein paar Zusatzfragen, die da nicht drauf sind. Also bitte beide Seiten ausfüllen. Und dann, wenn Sie fertig sind, einfach beim Rausgehen das bitte vorne bei mir ablegen.
Das war eine interessante Frage.